Es gibt manchmal Tage oder Situationen in unserem Leben, von denen wir denken, die sind zum Wegschmeißen. Und wir erinnern uns nicht gern daran. Wenn wir uns daran erinnern, dann schmerzt es uns. Dann wird es uns wieder dunkel vor Augen. Wir mögen sie nicht. Diese Tage und Situationen, die zum Wegschmeißen sind. Kennen wir sowas? Und besonders prägnant stehen uns Szenen vor Augen, wo es um entweder oder geht. Wenn man mit dem Rücken zur Wand gedrückt steht und sich entscheiden muss. Diese Zwickmühlen-Situationen, Zerreißproben, die sind hart. Das sind diese Situationen, wenn wir uns zwischen verschiedenen Übeln entscheiden müssen. Zwischen dem einen Übel oder zwischen dem anderen. Wenn es einen ebenen und komfortablen Weg gäbe, das wäre so gut. Aber in solchen Situationen gibt es den offensichtlich oder anscheinend nicht. Es ist eine Entweder-oder-Situation. Mit dem Rücken zur Wand. Wir befinden uns in einer Predigtreihe über die Jahreslosung und wir gehen ganz kurz mal zurück, was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben. Das ist die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar. Und in der ersten Predigt haben wir miteinander so einen zusammenfassenden oder orientierenden Überblick bekommen über die Themen, die da so verborgen sind. Und hier erscheinen sie nochmal. Jede Familie ist ein Wald für sich. Wenn Gottes Verheißungen zum Druck werden, kommt oft Gegenteil raus. Und es ist gut, von Gott gesehen zu sein. Und diesen letzten Spruch habe ich dann übernommen für die weiteren Predigten, in der auch die heutige Predigt integriert ist. Es ist gut, gesehen zu sein. Ich bin mehr als bekannt. Das war die vorletzte Predigt und die letzte Predigt im Rahmen eines Familiengottesdienstes. Einander im Blick halten. Und heute, wo ist mein Platz im Leben? Wenn wir uns zwischen dem einen und dem anderen Übel entscheiden müssen. Einen ebenen, einen komfortablen Weg gibt es anscheinend nicht. Entweder oder, Zwickmühle, Zerreißprobe mit dem Rücken zur Wand. Die Hagar, genau das passierte hier an dieser Situation, wo sie aufs intensivste Gott begegnet. Die Protagonistin unserer Jahreslosung 2023 ist buchstäblich übel dran. Sie ist müde und erschöpft. Wir können auf einer Folie sehen, wie weit sie gelaufen ist. Abraham und Sarai lebten damals im Land Kanaan, ganz oben ungefähr, in dem grün umkreisten Bereich. Dort befanden sie sich zurzeit. Und wo Hagar sich jetzt einfindet, ist unten der Kreis, der Weg nach Schur. Ihr seht, was das für eine Entfernung ist. Die Frau hat Großartiges geleistet. Die ist weit gelaufen von ihrem Übel und ist in ein neues Übel hineingekommen, in die Wüste, weg von zu Hause. Zum Glück ist sie an einer Quelle angehalten und befindet sich gerade jetzt dort. In ihr wirkt eine problematische Schwangerschaft. Was oft der Fall bei den Frauen ist. Eine harmonisch verlaufende Schwangerschaft, nach allen Komponenten gedacht jetzt, ist selten. Das Kind ist gewünscht, das Kind kommt zur richtigen Zeit, körperlich kann man das gut austragen, ich bekomme Unterstützung, ich freue mich darauf, es geht alles glatt. Das ist fast bei keiner Schwangerschaft so, dass alle diese Komponenten stimmen. Irgendwas stimmt immer nicht. Schwanger zu sein ist immer eine Herausforderung für die Frau und für ihre unmittelbare Umgebung. Es ist immer ein schwerer Fall, das Kind auszutragen. Und in dem Fall dieser Frau ist es ganz schwer. Man weiß auch nicht, in welchem Monat sie ist. Ganz am Anfang, nach der Empfängnis oder schon weit fortgeschritten. Und wie verarbeitet ihr Körper diese Situation? Hat sie ständig Übelkeit und Schwindelanfälle und Schmerzen und Rückenschmerzen und kann nicht schlafen und will was Komisches essen? Würde sie aber in der Wüste und auf diesem langen Weg gibt's gar nichts zu essen. Die Frau ist übel daran. Und dann ist sie noch dazu verletzt innerlich. Absolut verletzt, in all ihre Würde hineingespuckt und missbraucht. Null Wertschätzung. Zum Weglaufen. Situationen und Erlebnisse zum Wegschmeißen. Aber die kann man nicht einfach in dem Fall wegschmeißen. Die sitzt verzweifelt an diesen Brunnen. Und wahrscheinlich ist sie so verzweifelt, wahrscheinlich ist sie so sehr verletzt und getrieben von all dem, was in ihr ist, dass sie in ihre frühere Heimat zurückflieht, nach Ägypten, wo sie herstammt. Die ist eine Ausländerin, die ist nur eine Sklavin, dort in Ägypten irgendwie erworben durch Abraham und Sarai. Und darin vielleicht läuft sie zurück. Offensichtlich. Es bleibt wahrscheinlich nichts übrig. Das ist oft in der Seelsorge so, kommt es raus, dass die Menschen, die in Schwierigkeiten stecken und mit dem Rücken zur Wand stehen, nicht wissen, wohin sie nach vorne fliehen sollen. Und die haben keine Lösung für jetzt. Sie denken noch zurück und denken oft an ihre eigene Heimat, an ihr Zuhause, an die Beziehungen, wo es mehr oder weniger etwas gut war. Wenn da noch in dieser Biografie etwas gut war. Unsere innere Heimat, die steckt irgendwo in der Vergangenheit und zu ihr suchen wir immer Zuflucht. Wie gut, wenn man wirklich eine gute innere Heimat hat von früher. Gutes Elternhaus, gute Beziehung zu Geschwistern, gute Beziehung zu einer Gemeinschaft wie einer Gemeinde hier, wo man eingepflanzt ist, aufgewachsen ist, wo etwas durchgekommen ist von dem, was Menschen uns Gutes ermöglicht haben. Ihr bleibt nicht übrig jetzt, aus ihrer Wirklichkeit bei null Aussicht nach vorne in die Zukunft zurückzulaufen, in ihre Heimat nach Ägypten, zu ihren Eltern, vielleicht in ihre frühere Kindheitserlebnissen und Erinnerungen in einem Land ihrer Vergangenheit. Schur, die Quelle von Schur, liegt auf dem Weg nach Ägypten. Und das kann man auch geografisch zuordnen. Wahrscheinlich läuft sie zurück in ihre Heimat. Das wird aber im Text so nicht gesagt. Wir können das nur vermuten. Aber was kann sie eigentlich dort zu Hause erwarten? Das ist auch kein Ausweg, immer nur in die Vergangenheit zu fliehen. Wie immer auch die Vergangenheit ist, mag sie noch so heile sein, die wird uns nicht helfen, den Weg nach vorne zu gehen und die Probleme für heute exakt zu lösen. Die kann uns ermutigen, aber sie kann uns nicht alles übernehmen im Jetzt und in Zukunft. Und bei Hagar, was erwartet sie da Besseres in ihrer Heimat, in ihrem Elternhaus? Wird sie dort angenommen? Stellt sie da noch was dar? Ist sie da noch für jemanden wichtig? Oder hat man sie schon vergessen? Man weiß auch nicht, wie lange sie mit Abraham und Sarai unterwegs war. Wie lange ist schon die Trennung von ihrem Freundeskreis, Familienkreis und. Und nun kommen sie zurück mit einem Kind ohne Vater. Puh, das ist sehr kritisch. In der damaligen Zeit war das eine sehr prekäre Situation und es bleibt bis heute so. Frauen, die alleine unterwegs sind mit einem Kind, werden selten irgendwo wohlwollend angenommen. Es ist immer eine Skepsis. Es sind mehr Fragen als Ausrufezeichen dabei. Es ist immer eine prekäre Situation. Und diese Frauen sind immer übelst dran. Alleinstehende Frauen mit Kindern, egal welches Alters, sind immer sehr schwer dran. Und sie haben selten guten Ruf. Und wir behandeln sie selten neutral und freundlich und mit großer Liebe. Diese Frauen haben wenig Chancen in unseren Gesellschaften, damals und bis heute so. Sie haben wenig Chance, ihre Reputation wieder zu erlangen, Wertschätzung, geschweige schon, dass man mit ihnen einfach normal lebt und sie auch mit einbezieht in normale Lebensverhältnisse. Alleinstehende Frauen mit Kindern haben es ganz schlecht in allen Gesellschaften, leider. Und dieser Name Shur hier auf dem Weg nach Ägypten an dieser Quelle, Shur heißt übersetzt Mauer, steht buchstäblich dafür, dass die Frau steht vor einer riesigen Mauer, die durch nichts zu überwinden ist. Und sie ist dadurch eine Mauer geworden, dass Menschen so miteinander umgehen, wie sie umgehen. Weil ihnen danach ist, weil sie auch ihre Traditionen leben, die Verhältnisse, wie es einfach so ist. Was du tust, so tue ich die auch. Sich ändern, Mauern frei leben, das tun die Menschen gar nicht. Wenn, dann nur eine Zeit lang. Und wenn ja, dann gibt es nur kleine Schlupflöcher in diesen Mauern. Man lässt gerade etwas durch oder an sich heran oder gibt etwas von sich Freundliches und Ehrliches. Aber Mauern sind immer zwischen uns Menschen und meistens sehr große. Und wir hören damit nicht auf, die Mauern immer weiter aufzurichten. In die Höhe und in die Breite und sogar in die Tiefe. Wir mauern uns buchstäblich ab mit dem, wie wir unser Leben leben möchten. Und oft auch in den geistlichen Gemeinschaften. Diese Mauer, diese Schur auf dem Weg nach Ägypten ist für die Frau hier exemplarisch für das, was viele andere Menschen zu verschiedensten Zeiten ebenfalls so erleben. Nicht nur in ihren Krisensituationen, auch wenn sie aufbrechen möchten mit einem guten Elan, mit einer guten Überzeugung, auch da werden ihnen Mauern gebaut. Eine Schurmauer, ein Sinnbild für viele, viele Sackgassen, in die wir uns selbst manövrieren. Aber vor allem bewegt die Frage diese Frau, wo ist mein Platz im Leben? Deswegen macht sie sich überhaupt auf den Weg. Wo ist mein Platz im Leben? Das ist das Thema, was uns heute bewegt. Vielleicht kannst du nochmal die Folie hier einwerfen. Wo gehöre ich hin? Wer braucht mich? Wo kann ich aufgehen? Wo kann ich von etwas mich nähren und wo kann ich mich selbst produzieren, für andere Menschen da sein? Das ist eine Dauerfrage, die in uns am Ende wirkt. Nicht nur in Krisensituationen, sondern ein Leben lang. Sie stellt sich aber meistens in den schweren Situationen und besonders aus der Entfernung. Wenn wir zum Nachdenken kommen, wo gehören wir hin? Wovon leben wir? Wofür leben wir? Was trägt uns? Was ist der Sinn des Lebens? Was möchte ich erreichen? Aus dieser Entfernung heraus ergeben sich diese Fragen ganz besonders und die wirken in uns. Und das ist auch gut so. Das sind so diese Weggabelungen, diese allumfassende persönliche Erdbebensituation, wo alles irgendwie in unserem Leben ins Wanken gerät. Aber hier kommt der Engel. Hier kommt der Engel Gottes und spricht im Auftrag und in der Autorität Gottes und mit der Sicht Gottes zu Hagar. Wie lange sie schon an der Quelle sitzt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange sie auch diese Reise gelaufen ist. Nicht gefahren, sondern gelaufen ist. Mit welch einem großen Bauch, mit welchen Beschwerden und wie lange sie an dieser Quelle schon sitzt. Sind das ein paar Tage oder vielleicht etwas länger? Ich weiß es nicht. Aber hier begegnet ihr irgendwann dieser eine Engel. Vielleicht hat sie sich schon an dieser Quelle auch eingerichtet. Hier mache ich eine Pause, eine kürzere oder eine längere. Und vielleicht zieht mich in Wirklichkeit gar nichts mehr zurück. An dieser Quelle wird mir klar, die Verbindung zur Heimat habe ich nicht. Oder vielleicht habe ich diese Heimat auch bewusst verlassen, weil meine Familie mich damals komisch behandelt hat. Da bin ich auch gerne mit Abraham unsere Reihe gegangen. Hier begegnet sich noch eine andere Weltberührung ihrer eigenen Persönlichkeit. Wisst ihr, auch in der Wüste, auch in diesem Ausscheiden, auch bei dieser intensiveren Situation aus der Entfernung des Lebens zu betrachten, kann man sich einrichten. Denken wir an Mose. Mose ist geflohen aus Ägypten und bevor er ein Neuer wird und zurück nach Ägypten kehrt, richtet er sich für mehrere Jahre bei Jethro in der Wüste ein. Heiratet, bekommt Kinder, Dann kommt der Auftrag und er geht zurück nach Ägypten. Mose hat sich auch in der Wüste eingerichtet. Von sich aus, für seine Perspektive, für das, was er für richtig hält. Auch Elia, wo er in der Wüste lange Strecke laufen musste, richtet sich jeden Tag ein Stückchen ein. Da gibt's Engel, der ihm dient, da gibt's Essen, Schlafen. Es tut gut, sich in der Wüste einzurichten. Ein weiterer Mensch, der in der Wüste sich eingerichtet hat, war Johannes der Täufer. Jahrelang lebte er in dieser Alternative. Er sah auch alternativ aus. Eine Ökokleidung und Ökospeise. Heuschrecken und nichts Synthetisches an sich und absolut gesunde Ernährung und Lebensführung. Jesus nach der Versuchung, 40 Tage in der Wüste insgesamt, besteht eine heftige Versuchung und danach kommen die Engel und dienen ihm, heißt es da. Auch ihm ist es nicht unbekannt, sich in der Wüste einzurichten. Petrus auf dem Berg der Verklärung, er schaut, was Gott alles möglich macht und sagt, lass uns hier 4 Hütten bauen für all die 4 Personen, die hier ins Spiel sind. Und ich selbst kenne das auch. In meiner Schneewüste vor fast einem Jahr, da habe ich ein Iglo aufgebaut. Und das war der Basislager, das Basislager, zu dem ich immer wieder zurückgekehrt bin von meinen Mehrtageswanderungen. In ein Iglo. In der Wüste gibt es diese Oasen, in denen man sich auch ein Stückchen einrichtet und auch bequem fühlt. Wo es einem ein Stückchen gut geht. Das ist auch ermutigend für uns, wenn wir vorhaben, in die Wüste zu gehen, weil es dran ist. Es wird nicht nur alles schlecht gehen. Es gibt Oasen und Möglichkeiten, sich einzurichten. Das macht möglicherweise auch Hagar hier. Und hier trifft sie diesen Engel. Und Gott hilft ihr, die Entscheidung zu treffen. Bei all den Erwägungen, bei all der Zeitdauer, bei all der Einrichtung oder Halbeinrichtung oder gar nicht Einrichtung, Gott hilft ihr, die Entscheidung zu treffen. Und das ist der nächste Punkt. Der erste Punkt dieser Predigt. Gott sieht, dass Hagar ist übelst dran, übelst schlecht dran. Und dass sie zwischen dem einen und dem anderen übel zu wählen hat. Und was macht der Engel? Er führt sie in das geringere Übel hinein, aber zurück in ihr Jetzt, von da, wo sie gerade geflohen ist. Oft denken wir, nach einer spektakulären, sehr reichhaltigen und bereichernden Erfahrung Gottes wird morgen und übermorgen alles nur glatt laufen. Wir haben doch Gott erlebt. Wir haben doch Gottes Salbung erlebt. Wir sind doch von Gott aufgetankt worden. Du siehst mich, was das für ein Spruch ist. Und wir denken, das wird jetzt alles okay und glatt gehen. Das sind diese schönen Tage, die nicht zum Wegschmeißen sind. Das sind diese Geschenke, die wir für immer behalten möchten und die am besten richtig so zur Grundlage unseres Lebens machen möchten. Aber es geht nicht immer glatt. Sobald du aus diesem spektakulären Bereich aussteigst, sofort wird die Wirklichkeit eine andere. Mose steigt von dem Berg Sinai. Lange Zeit eine intensivste und intimste Begegnung mit Gott. Vis-à-vis Gemeinschaft. Von Mund zu Mund miteinander reden. Und er steigt vom Berg runter und was sieht er unten? Das ist eine Götzendienstorgie. Viel schlimmer als davor geht es zu in seinem Volk, das er zu leiten hat. Jesus auf dem Berg der Verklärung, der bekommt vom Vater eine starke Bestätigung. Er ist das, auf ihn hört. Die Jünger schauen zu und staunen. Und Petrus ist ergriffen, lass uns diesen Augenblick festhalten, hier die Hütten bauen. So cool war das da oben. Und dann steigen sie herunter und gleich geht auf Jesus zu ein Vater und sagt, kannst du hier einen Sonderfall heilen? Ein Mensch, der fallsüchtig ist, so dauerhafte, heftigste epileptische Anfälle wahrscheinlich hat. Und die Jünger, die unten geblieben sind, unter dem Berg, können damit nicht zurechtkommen. Sie schaffen es nicht, diesen Menschen zu heilen. Das ist ja enttäuschend für Vater und für Jesus sicherlich auch. Jetzt wird an ihn wieder die Herausforderung getragen. Und das Schlimmste ist, dass nach dieser Heilung, Jesus schafft es zu heilen, aber nach der Heilung streiten die Jünger untereinander, wer von ihnen der Größte ist. Und das ist wie die heftigste Herausforderung. Die, die schon so viel von ihm gehört haben, die einfach verstanden haben, wer er ist und wie man miteinander umgehen soll, die kämpfen miteinander um den höheren Status im Team. Wow. Oder die Teilnehmer von der GGE-Konferenz. Wie ich euch geschrieben habe, die letzte Woche war ich 4 Tage bei der GGE-Konferenz mitwirkend. Wir haben da tolle Sachen erlebt. Ich war in den seelsorgerlichen Diensten unterwegs, für hörendes Gebet für viele Leute, die einfach das sich in Anspruch genommen haben. Was für Bilder haben die Menschen bekommen? Was für ein konkretes Wort Gottes in ihre Schwierigkeiten hinein? Wie begeistert sie waren von dem, wie Gott auf ihre Situation antwortet und was Gott ihnen mitgibt. Aber ich weiß, sie gehen zurück in ihren Alltag. Genau mit den Fragen, die sie gebracht haben in das hörende Gebet, bekommen von Gott aus Antwort und Stärkung, aber sie gehen genau dahin zurück. In den Alltag, von dem sie gekommen sind. Du kannst in der Wüste oder auf einem Berg mega Erlebnisse haben. Mit Gott und mit dir selbst. Aber im Alltag unten oder hinter uns ändert sich nichts. Gar nichts. Du kommst immer buchstäblich in das Alter zurück. In die alten Strukturen, in die alten Verhältnisse. Wie es vor deiner Erfahrung Gottes war, so wird es auch danach bleiben. Aber Gott führt Hagar nicht einfach nur zurück in die Krisensituation, von der sie herkommt, sondern er führt sie in das geringere Übel. Alle anderen Lösungen wären nicht gut. An der Quelle zu bleiben wäre nicht gut. Zurück in die Heimat zu laufen wahrscheinlich wäre auch nicht gut. Gott führt sie dorthin, wo das Übel am geringsten ist. Das macht auch Sinn, seelisch. Er macht dir auch damit deutlich, da gehörst du hin. Da hast du einen Auftrag. Da bist du nicht nur verletzt worden, da kann noch was anderes werden. Allein schon wegen dem Jungen macht es Sinn, zurückzugehen. Das kleine Leben, gerade in der damaligen Zeit, bei einer alleinstehenden Frau, muss sie wie gesichert werden. Sie kommt allein nicht durch. Wie denn auch? Sie braucht materielle Versorgung. Und die ist bei alleinstehenden Frauen auch bis heute nicht ganz selbstverständlich geklärt. Keine Frau, die auf sich allein gestellt ist, hat gutes Einkommen und kann mit ihren Kindern gut durchkommen. In unserem Land vielleicht noch am besten, aber woanders in der Welt überhaupt nicht so. Und das Kind braucht die Nähe zum Vater. Mutter allein möge sie sich nur so viel in das Kind investieren, wenn der Vater nicht da ist, es ist nicht gut für das Kind. Auch wenn das Verhältnis zum Vater sehr anders ist in diesem Fall, er braucht irgendwie wenigstens ein bisschen was von der Familie, wenn es möglich ist. Ein Kind ohne Familie, dem entgeht so viel, was er für das Leben nach später brauchen wird, um einfach vollständig und richtig mit Selbstwertgefühl und mit Hoffnung und mit einem guten Wertekoffer ins Leben hineinzugehen. Das Kind selbst kann nichts dafür, was die Erwachsenen treiben. Gott sendet durch den Engel Hagar in das geringere Übel, aber in das bessere, in das sinnvollere. Und du, Hagar, wird da irgendwo auch deutlich, du selbst brauchst eigentlich Gemeinschaft. Du brauchst eine soziale Einbindung, auch wenn sie nicht immer perfekt funktioniert und zurzeit gar nicht funktioniert. Du brauchst eine soziale Einbindung als soziales Wesen, als Mensch. Du kannst nicht alleine in dieser Welt leben und durchkommen. Du brauchst für deine Seele ein soziales Miteinander und du brauchst auch von der wirtschaftlichen Seite ein Miteinander mit anderen Menschen. Es ist wichtig, dass du ein Teil des Größeren bist, des Ganzen. Und in dem Fall hast du vielleicht sogar noch die Chance, mit deinem Mann, der dein Mann geworden ist, wer auch immer jetzt, etwas noch zu entwickeln oder vielleicht von ihm aus etwas zu erleben, was sich noch mehr aufbauen wird. Man ist immer ein Teil eines Ganzen, wo nicht nur wir davon profitieren und davon getragen werden, wo auch die Aufgaben dazu gehören, dass wir uns auch dazu stellen und sagen so, ich trage etwas dazu bei, dass unser Miteinander gut wird oder besser wird, dass wir etwas weiterbringen als das, was wir bis jetzt geschafft haben oder eben nicht geschafft haben. Als ein Teil des Ganzen mit all den Reibungen gehören wir dazu. Und auch mit all den Glücksmomenten, die schon da waren, aber auch immer wieder noch werden können. Denn daran wachsen und reifen wir. An diesen Reibungen, aber auch an den Glücksmomenten. Wenn wir ein Teil des Ganzen sind, als soziale Wesen. Und sicherlich gehört zu jedem sozialen Kreis von Menschen auch Schuld und die Notwendigkeit zur Versöhnung mit all den Chancen, die daraus entstehen und werden können. Wie intensiv du auch immer Gott erlebst, er wird dich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dorthin zurückschicken, wo du herkommst. Das ist meine persönliche Erfahrung, das ist auch die Erfahrung, die ich mit anderen Menschen mache. Und so ist auch immer in der Seelsorge. Menschen kommen aus Krisensituationen. Wir reden miteinander, beten damit darüber. Ich begleite manche Leute auch längere Zeit, aber am Ende zurück in die Situation, aus der sie herkommen. Es gibt nichts anderes. Es kommt selten vor, dass man einen Menschen richtig rausnehmen muss und sagen, jetzt beginnt etwas ganz anderes für dich. Unser Weg zu uns selbst führt uns sehr oft zurück zu den Menschen, mit denen wir zu leben haben. Denn es geht nicht um Flucht von Schwierigkeiten alleine, sondern auch um die Bewältigung dieser Schwierigkeiten, um Überwindungen, um Reifung, um Wachstum und auch um die Erfahrung Gottes, ganz besonders. Mit Gottes Hilfe können wir wirklich großartige Erfahrungen machen. Das ist der zweite Punkt. Gott geht jeden Weg mit. In die Wüste kommt er mit, er ist in der Wüste oder auf dem Berg und auch auf dem Weg zurück in die Strukturen und in den Strukturen, die noch ihre Möglichkeiten entfalten werden. Wüste ist so gut wie niemals der Ort der Trennung oder der Abschottung. Die Wüste ist nur eine vorübergehende Einrichtung. Wie auch immer die Menschen sie doch einrichten, im Iglo oder an eine Wasserquelle. Die Wüste ist immer ein Ort der Erkenntnis, der Sammlung und der Befähigung. Aber die Aussteiger, die sich das trauen und annehmen und führen lassen, die Wüste, die Aussteiger, die gehen immer zurück. Mose, wie gesagt, geht zurück nach Ägypten in das Geflecht von seiner Herkunftsschwierigkeitsproblematik. Und Biografie von und diese ganze Vernetzung mit dem Pharaohof, was das alles so bedeutet, müssen wir jetzt nicht ausführen, aber wir haben schon drüber gesprochen. Elia, wo er am Ende seiner Wüstenwanderung Gott begegnet, Gott, so bist du ein Hauch, eine Ruhe, eine Stille. Wo er endlich bei diesem Gott so angekommen ist, sagt ihm dieser Gott nach einer Weile, geh zurück deinen Weg durch die Wüste. Genau dort, wo du Menschen geschlachtet hast. Genau zurück in dein Mordskrimi zurück. An den Tatort. Und Johannes der Täufer, er bleibt nicht in der Wüste. Dein Auftrag ist, aus der Wüste herauszutreten und zu gehen, um denen den Weg zu bereiten, der da kommt im Namen des Herrn. Er bleibt nicht in der Wüste. Und der da kommt im Namen des Herrn, Jesus, nach 40 Tagen, obwohl die Engel bereit sind, ihm zu dienen und er eine Top-Versuchung bestanden hat, er geht in den Alltag, um seinen messianischen Auftrag aufzunehmen und in all der Tätigkeit Schritt für Schritt auszufüllen. Unser Platz ist immer unter den Menschen. Nicht Abgeschiedenheit und die andauernde Meditation ist der beste Ort für uns. Auf alle Zeit. Das sind vorübergehende Momente, die wir brauchen unbedingt, aber unser Platz ist unter den Menschen. Wer nur in diese andauernde Meditation und Abgeschiedenheit verweilt und sich verwurzelt, er wird irgendwann sektiererisch. Und Menschen, die das tun, werden zu einer Sekte. Und damit unbrauchbar für Menschen und für Gott. Mögen sie noch so gute Gedanken dort empfangen und untereinander kommunizieren oder auch dieser Mensch selbst. Es ist unbrauchbar alles. Unser Platz ist unter den Menschen. Unsere Erkenntnis und unsere Erfahrung Gottes muss immer übergehen in die Bereitschaft und in die Befähigung, mit Menschen zusammenzuleben. Und das heißt da in der Bibel ganz klar, das Reich Gottes zu bauen. Und das Reich Gottes ist mitten unter euch Menschen. Und in dieser Welt, aber nicht in einer bewussten Abgeschiedenheit und Überkonzentration auf die Meditation alleine. Das Reich Gottes ist Leben, ist Begegnung, ist Ausrichtung auf Gott und Transfer in den Alltag, in die Situationen des Lebens. Es gibt sicherlich auch Grenzen, da muss man hier auch am Rande dieser Predigt sagen, wo es auch anders gehen muss, dass jemand muss sich wirklich trennen und so weiter, aber es ist nicht das Thema der heutigen Predigt. Gott geht mit uns jeden Weg und möchte in uns bleiben, weil wir ihn in der Wüste oder auf dem Berg erlebt haben, uns von ihm berühren lassen haben, uns von ihm erfüllt lassen haben. Er möchte mit uns als unser Geheilt gehen. Und von diesem Geheilt her können wir in die Situationen hineinwirken und die Themen angehen und bewegen, die dazugehören. Mit dem klaren Gefühl und mit der klaren Erkenntnis, Gott ist da. Wir haben ihn erlebt und wir haben ihn mitgenommen. Für mich persönlich habe ich das lange Jahre eingeübt. Richtig jahrelang habe ich eingeübt, dass ich mir selbst immer wieder gesagt habe, Gott ist da. Ich bin in meinen früheren Gemeindediensten allein schon von der Geografie her auf die Berge gegangen. Oft längere Zeit jeden Morgen zum Gebet und habe dort auch teilweise viel Zeit verbracht, aber immer auf dem Weg dahin und auf dem Weg zurück habe ich immer wieder diesen Spruch mir so hineingesprochen, in meine Seele, in meinen Geist, richtig so einbrennen lassen. Gott ist da. Gott ist der Erlöser. Und diese Formel, diese Sätze sitzen richtig in mir, wie Blut in mir fließt. In meinem Inneren, in meinen Gedanken ist einfach diese Erkenntnis, die richtig mich ausmacht, Gott ist da. Und wenn ich weiß, dass Gott in jeder Situation unweigerlich einfach da ist, egal wie es mir geht, egal welche Schwierigkeitsgrad die Situationen tragen, egal welche Menschen vor mir stehen, Gott ist immer da. Das macht was mit mir und was mit Situationen aus. Da kann ich auch ein Stückchen unerschütterlich bleiben, egal wie es an mir oder um mich herum schüttelt. Was sollte uns erschüttern, wenn Gott mit uns ist und in jeder Situation komplett präsent ist. Er geht jeden Weg mit uns mit. Sarai wird die Alte bleiben, das ist die Realität. Auch nachdem sie einen neuen Namen bekommt, Sarah, und ihren eigenen Sohn bekommt, wird sie von ihrem Charakter her und von der Verhaltensweise die Alte bleiben. Dahin geht die Hagar zurück. Aber mit der Gewissheit, Gott ist da. Ich habe ihn gesehen. Er hat mich gerettet, er hat mich ausgefüllt und mich befähigt, in den Alltag hineingehen. Und sie schafft 14 Jahre lang, so lang wächst hier Ismael alleine. 14 Jahre lang schafft sie als alleinstehende Mutter in diesem Beziehungsgeflecht Sarai Widerstand zu leisten oder einfach mit ihr klarzukommen oder auszuhalten, zu ertragen, ich weiß nicht. 14 Jahre vergehen und es geht. Man hat den Eindruck, zwischen Hagar und Abraham, er wird später Abraham, etwas gewachsen ist. Später muss sie nämlich wieder gehen, weil Sarah nicht die Neue geworden ist, die ist alter geblieben. Aber sie geht anders. Da mischt sich auch Abraham mit seinem Herzen ein. Er ist erschüttert, dass seine Frau so ihre Magd und seine Nebenfrau behandelt. Er macht das widerwillig. Er gibt ihr sogar was mit und segnet sie. Da ist was gewachsen zwischen Abraham und Hagar. Aber sie hat auch ein anderes Selbstverständnis, wenn sie zum zweiten Mal mit dem 14-jährigen Jungen in die Wüste fliehen muss. Und sie übernimmt auch die Handlungsbereitschaft für diesen Jungen, für Ismael in der Wüste zu sorgen. Sie sorgt sogar so weit, dass sie für ihn eine Frau aus Ägypten holt und ihm irgendwie sein Leben einrichtet. Das ist ein anderes Bewusstsein, nachdem sie mit Gott diese Begegnung hatte und in dem alten Verhältnis, der sich nicht verändert hat, gereift und gewachsen ist. Deswegen, ihr Lieben, haltet fest eure besonderen Momente mit Gott. Ihr habt jeweils einen Taufspruch. Meistens ist es ein zusprechender Spruch. Meistens ist etwas dabei, was motiviert, was stärkt, was nach vorne ausrichtet, was Gottes Gegenwart zuspricht. Ihr habt immer wieder Segnungen in Anspruch genommen, in den Gottesdienst, in der Seelsorge oder woanders auch. Oder Erkenntnisse Gottes gehabt, immer wieder beim Bibellesen, beim Gebet, vielleicht seine Stimme gehört, vielleicht seine Zusagen gehört. In der Seelsorge so oft von Gott etwas mitgenommen. Haltet das fest wie die Perlen und packt sie immer wieder aus. Macht davon Gebrauch in dem Alltag. Ob er alt bleibt oder sich langsam erneuert, packt das immer wieder aus, wenn ihr herausgefordert seid, mit Menschen und all den Schwierigkeiten in dem Alltag klarzukommen. Ich habe eine richtige Sammlung von Bildern, die Gott mir gezeigt hat, für mich persönlich, von Zusagen, von Bibelsprüchen, diese Jahressprüche, die wir uns jedes Jahr ziehen, die hefte ich einfach für mich ab. Und immer wieder schaue ich einmal da hinein. Was ist der Weg Gottes mit mir? Wo gab es seine Zusagen? Wo gibt es seine aufrichtenden Momente für mich? Wo hat er mich aufgebaut? Wo habe ich ihn erkannt? Wo habe ich ihn gesehen, gehört? Das ist so wichtig. Und oft auch von jedem Gottesdienst nehme ich etwas davon in meine Erinnerung, in Anspruch, weil ich sage, so, ich brauche etwas, was mich hält anders, als ich das vorbereitet habe. Ich brauche die Gegenwart Gottes in meinem Bewusstsein, dass ich nicht nur meine Arbeit mache, sondern dass ich auch Gottes Wort spreche. Und das muss eine andere Befähigung sein. Woher kann ich sie nehmen, wenn ich nicht festhalte, was Gott mir schon gegeben hat? Aber was macht uns frei? Was macht uns mutig? Was macht uns glaubwürdig? Genau diese Dinge. Alles andere ist menschliche Bemühung. Und darum geht es im Reich Gottes, dass wir von Gott etwas transportieren, strahlen und schaffen, anders zu leben, als wir das selbst nach unserem Bauchgefühl und Gewohnheit gelebt hätten. Es ist schade, dass wir uns in unseren Beziehungen so viel zumuten, dass wir so vieles nicht schaffen, dass viele Dinge gehen drunter und drüber. Es ist so schade, dass wir so viel oft Untragbares zu tragen haben. Achten wir bitte darauf. Und lass uns mit aller Kraft bemühen, anders zu leben. Von Gott aus ist vieles möglich. Aber egal, was wir einander zumuten in unseren eigenen Entscheidungen und Verhalten, Gott traut uns immer Größeres zu. Er begegnet uns an unseren Weggabelungen, in unseren Erdbebensituationen, an unseren Quellen in der Wüste oder auf unseren Bergen, irgendwo, wo wir abgeschieden sind. Und Gott traut uns von dort aus Größeres zu, weil er selbst größer ist als alles menschliche Unvermögen und Versagen. alles das, was wir Menschen verbrocken und uns gegenseitig aufladen. Und er hat immer Perspektive, selbst wenn wir immer wieder Perspektive verlieren. Diese Dinge funktionieren nicht immer. Wir verlieren immer wieder diese Perspektive, die Gott uns gibt. Er hat immer eine Perspektive für uns. Und diese will er uns grundsätzlich erfahren und erleben lassen, aber auch immer wieder neu erfahren und erleben lassen. Und er will uns damit helfen, zu wachsen und zu reifen, damit wir auch Überwinder sind und nicht nur immer die Opfer von Umständen und von dem, was das menschliche Unvermögen mit uns macht. Amen.